Eins habe ich gerade noch vergessen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Führung in deutscher Sprache mit persischer Übersetzung. Wer da spontan dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, danke. Gott hat den Tod besiegt durch Jesus Christus. Und diese Botschaft, die prägt das Christentum und die prägt schon den Dienst von Jesus. Jesus hat 3 Totenauferweckungen durchgezogen, der Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus und Lazarus. So, die Frage ist jetzt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, wie geht es weiter? Wie gehen die ersten Christen mit dieser Botschaft um? Wie weit gelangt sie in ihren Alltag hinein? Wie weit prägt sie das? Ich möchte heute auf 2 Geschichten in der Apostelgeschichte eingehen. Die Auferweckung der Tabitha ist die erste. Wir finden sie Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 43. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutete Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und bahrte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie 2 Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Tabitha, eine Jüngerin von Jesus. Ihr Name bedeutet Gazelle und ist irgendwie Nomen est Omen auch für ihr Leben sprichwörtlich. Denn sie war viel unterwegs. Sie hat Menschen geholfen dort, wo Hilfe nötig war. Wenn man genau sieht, müsste man sagen, sie ist eigentlich die Erfinderin der ersten christlichen Kleiderkammer. Aber damals gab es keine Kleiderschränke, die übergequollen sind von irgendwelchen Saisonsachen, die man dann schnell loswerden sollte. Jeder hatte so sein Set an Klamotten und der musste reichen. Das heißt, es gab nicht viel, was man auch verschenken konnte. Und in diesem Punkt setzt Tabitha ein. Das heißt, für diese Menschen, die in Not waren, die arm waren, die sich das nicht leisten konnten, hat sie maßgeschneidert. Kleider und Mäntel. Wenn man heute Sachen maßschneidern lässt, wird man richtig viel Geld los. Sie hat das kostenfrei gemacht für diese Menschen und das war mehr einfach als nur Kleidung. Das heißt, sie hat ihnen die Würde wiedergegeben. Sie hat sie gewürdigt, indem sie die Zeit eingesetzt hat, diese Sachen zu nähen und die Menschen konnten ganz anders leben. Wie läuft man in Sachen rum, die maßgeschneidert sind? Das ist doch etwas Besonderes. So, diese Tabitha wurde krank und starb. Und das musste innerhalb von einer kurzen Zeit geschehen sein. Und ihr Leichnam wurde gewaschen und aufgebahrt. Nach ihrem Tod kamen viele zusammen. Viele, denen sie geholfen hatten, kamen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Und in die Situation kam Petrus hinein, ihn hatte man gerufen und alle zeigen ihm, was Tabitha für sie getan hat. Doch bevor es dazu kam, musste Petrus erst informiert werden. Das heißt, es gab vor Ort zwei Jünger, die sofort zwei Männer losgeschickt haben. Sie sind nicht selber losgegangen, sie wollten vor Ort bleiben, um die Situation dort seelsorgerlich zu betreuen. Wenn da steht, das ist alles nicht weit auseinander, muss man doch noch mal etwas genauer hingucken. Also, Joppe ist das hier, das heutige Jaffa, und Lydda liegt hier. Das sind locker 22 Kilometer, nicht viel Steigung da drin. Man kann das also locker in 4,5 bis 5 Stunden schaffen. Das heißt, die zwei Männer wurden hingeschickt zu Petrus, also erstmal 5 Stunden hin und dann 5 Stunden mit Petrus zurück. Das ist sehr sportlich. Wenn man früh anfängt, kann man das an einem Tag schaffen. Das ist möglich. Petrus ist nun da und er schickt sie alle aus dem Zimmer. Er möchte mit ihr alleine sein und nimmt sich Zeit zum Beten. Was hier auffällt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der das alles passiert. Nicht der Tod, der ist auch selbstverständlich, aber die Situation, dass die zwei Jünger sagen, wir holen Petrus, dass Petrus kommt und sofort eine Totenauferweckung praktiziert. Es ist irgendwie selbstverständlich, dass man das macht. Und das ist bewundernswert, wenn man sich vorstellen muss, dass es vielleicht ein paar Monate her ist, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, der Sieg Jesu über den Tod ist schon so weit in diese Menschen hineingesickert, hat so weit ihre Existenz bestimmt, dass es überhaupt keine Frage ist, dass Gott das kann. Und deswegen wird hier auch nicht darüber debattiert, ob der Glaube zu klein oder zu groß ist. Die machen einfach. Es wirkt wie beiläufig, wie selbstverständlich. Sie machen keine Show daraus. Wenn man mal im Internet guckt, findet man auch Material zu Totenauferstehungen. Es muss irgendwo in Südafrika eine gegeben haben, die hat man gefilmt. Das kam deswegen raus, weil die Bestatter sauer waren, anschließend weil die sich gelinkt fühlten, nicht nur wegen dem fehlenden Kunden, sondern weil da auch ziemlich viel Betrug bei war. Denn wenn man mal genau hinguckt, zuckt die Leiche schon etwas, bevor sie aufersteht. Und man muss sagen, boah, ey, ist das peinlich, es ist zum Weinen, es ist zum Lachen, eigentlich kann man doch das ganz anders auch machen. Man hätte einfach beten können, ohne eine Show draus zu machen. Man muss diesen Kontrast sehen, um zu sehen, was hier einfach passiert. Nun könnte man sagen, das liegt auch am Bericht von Lukas. Aber wenn wir gucken, wie Lukas erzählt, dann stellt man fest, dass er gnadenlos sein kann in der Art und Weise, wie er erzählt und berichtet. Da wird nämlich auch kein Konflikt ausgelassen und keiner beschönigt. Und ich sag mal so, es gibt für ihn auch nicht irgendwie die grauen Eminenzen, die man nicht antasten darf. Da wird alles gnadenlos erzählt. Also Lukas ist kein Typ, der sich die Welt schön trinkt, sondern der einfach erzählt, was Sache ist. Und das, wie nüchtern, so wie er das erzählt, ist schon beeindruckend. Was hat eigentlich Petrus gedacht? War das für ihn sofort auf dem Plan, jo, ich gehe mal eben hin und wecke Tabitha auf? So, nun muss man nochmal gucken, was hier auch noch passiert. Als Petrus diese Botschaft hat, hat er 4,5 Stunden Zeit bei der Wanderung darüber nachzudenken. Und ich glaube, er hat mit Gott geredet und hat gefragt, Gott, was ist jetzt hier die richtige Antwort? Schenkt mir die richtigen Worte zum Trösten. Oder ist es Zeit für ein Wunder? Ich weiß es nicht. Und dann ist da die Situation, wo er vor dem Bett der Tabitha kniet und betet. Mittlerweile war klar, dass Gott eben nicht einfach nur alle Menschen, alle Christen schützt. Stephanus war getötet worden, ohne wie Elia in den Himmel aufzufahren. Er wurde nicht gerettet, er wurde hingerichtet. Wie kann man also dazu kommen, dass man sagt, jetzt ist eine Totenauferweckung genau das Richtige? Wir wissen es nicht, aber wie gesagt, diese Selbstverständlichkeit, mit der man davon ausgeht, dass Gott den Tod überwunden hat und dass dieses Wunder möglich ist, ist schon beeindruckend. Und man muss ja sehen, da werden keine Rituale ausgeführt, da werden nicht gewisse Formeln genannt. Das alles ist einfach so, es passiert. Schauen wir uns die nächste Geschichte an, der Fenstersturz des Eutychus. Auch so eine Art selbstverständliches Spontanwunder. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten, er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. Also wer sich über längere Predigten beschwert, man muss da mal durchrechnen, nach 4-5 Stunden, meine Herren. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß am offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt, sank in einen tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn, umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden, hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Den jungen Mann brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Ja, und es ging noch weiter bis zum frühen Morgen, wurde Abendmahl gefeiert und Paulus hat noch vieles gesagt. Was hier auffällt, ist diese Selbstverständlichkeit. Paulus unterbricht kurz seine Predigt, geht runter, er weckt diesen Toten zum Leben auf und es geht weiter. Man macht einfach so weiter, es ist selbstverständlich, es ist doch ganz natürlich, dass man das macht. Ohne Wenn und Aber, beiläufig, selbstverständlich. Das ist beeindruckend. Aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer hineinschaut, stellt man fest, dass das Ganze nicht einfach nur ein Wunderglaube ist, sondern dass dahinter christlicher Realismus ist. Das heißt, es gibt auf der einen Seite Auferweckung, Heilung, Rettung aus Gefahr und auf der anderen Seite gibt es Tod, ausbleibende Heilung und einfach nur Leiden. In Apostelgeschichte 12 wird berichtet, wie es zu einer Christenverfolgung in Jerusalem kommt. Herodes lässt Jakobus, den Bruder des Johannes, enthaupten. Petrus ist im Gefängnis und am nächsten Morgen wird ihm wahrscheinlich das gleiche Schicksal blühen. Und an diesem Punkt ist ein Engel, der ihn da rausholt, rausschmuggelt aus dem Gefängnis. Das heißt, die Christenheit kann sehr deutlich erzählen, da gibt es ein Wunder. Petrus wird wie durch ein Wunder gerettet und auf der anderen Seite gibt es den enthaupteten Jakobus. Und das ist eben die Geschichte, wie sie weitergeht, wo man weiß, dass es ganz viele Christen gibt, die um ihres Glaubens willen getötet werden und wo es eben nicht so bedeutet, wer besonders gläubig ist, der wird schon mal ein paar Tote auferwecken, das wird schon locker gehen. Dass das Gott kann und auch tut, ist überhaupt keine Frage, aber es ist eben nicht so, dass hier das Leben über allem steht, sondern das ewige Leben steht über allem. In der Offenbarung, ganz am Ende des Buches, da gibt es so ein paar Situationen, wo Siegel gebrochen werden. Dort gibt es beim 5. Siegel die große Gruppe der Märtyrer, die vor Gott im Thronsaal steht. Und sie alle bitten um ein Ende der Verfolgung und um Bestrafung der Verfolger. Das heißt, die Perspektive ändert sich. Es ist ganz klar, Gott schenkt das ewige Leben, aber hier kann das bedeuten, wer zu Gott gehört, dass es massiv lebensverkürzend wirkt. Und das Entscheidende ist aber, dass man zu Gott gehört. Hätte man Paulus damals gefragt, ob er sich persönlich eine Auferweckung wünschen würde, der war ein paar Mal richtig fast tot, muss man nicht anders sagen, hat so viel eingesteckt, dann würde er sagen, hör auf, bist du bescheuert. Wenn ich die Chance habe zu sterben, sterbe ich, dann bin ich nämlich eher bei Jesus. Das heißt, wer früher stirbt, lebt länger ewig. Man merkt also, das ewige Leben ist in seiner Kraft mittlerweile so stark geworden, dass man sagt, das gilt auch, wenn ich hier krank bin, wenn diese Dinge nicht hier laufen, wenn ich dafür mein Leben lassen muss. Kirchengeschichtliche Lernprozesse. Wunder und Heilung gab es immer in der Geschichte der Christenheit, nicht immer und überall im gleichen Maße, aber es gab sie. Auch Totenauferweckung gab es immer mal wieder. Da muss man sagen, hat die katholische Kirche ihre echte Stärke. Wenn man zum Beispiel mal im Internet guckt unter Katpedia, das ist die katholische Variante von Wikipedia, findet man eine ganze Liste von Totenauferweckungen. Nun ist das nicht so, dass in der katholischen Kirche zwei Leute kommen und sagen, hey, wir haben hier den Toten auferweckt, da wird erstmal ein Prüfungsverfahren in Gang gesetzt. So, dass man Leute fragt, man fragt die Ärzte, die damit zu tun hatten, man fragt Leute aus dem Umfeld, nicht nur Christen, die gläubig sind, sondern auch die anderen. Und wenn sich dann feststellt, ja, das könnte ein Wunder gewesen sein, wird es als Wunder anerkannt. Für manche dieser Wundertäter ist das in der Biografie wichtig. Wenn man mal irgendwann selig und heilig gesprochen wird, ist so eine Totenauferweckung schon nicht schlecht. Also es gab diese Geschichten. Sie sind geprüft worden. Das hat übrigens Jesus auch so gemacht. Wenn er einen Menschen geheilt hat, sagt er, geh zu den Pharisäern. Das war so die Gesundheitsbehörde, die geprüft hat, ist dieser Mensch wieder gesund. Wir leben in einer Gesellschaft, die extrem skeptisch ist, was Wunder angeht. In Afrika ist man von der Kultur her eher geneigt, alles an Wundern auch zu glauben und mit Wundern zu rechnen. Hier bei uns ist es nicht so. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es das nicht gibt. Aber die Christen, die Wunder erleben, die Heilungen erleben und diese Dinge, machen es bewusst so, dass sie es nicht an die große Glocke hängen, weil sie sagen, wir können damit keinen zum Glauben bringen, wir können Menschen ermutigen, aber die Skepsis ist derartig groß, also lassen wir es besser. Trotzdem passiert viel. Gott gibt Vollmacht, nicht ohne Fehlerquote. Ist also interessant, es gibt die Gabe der Heilung, die gibt Gott an Menschen und manche Menschen machen damit auch Schindluder und machen da das geldmäßig Beste für sie drauf. Gott nimmt ihnen diese Gabe nicht unbedingt weg, sondern er gibt sie eben Menschen auch zum Gebrauch. Und hier ist eine Geschichte wichtig, wo man merkt, wo Menschen angefangen haben, nicht nur zu beten, sondern nachzudenken. Das Ganze ist verbunden mit dem Namen Francis McNutt. Der ist Dominikanerpater und Theologieprofessor und gehörte zu den Menschen, die für Menschen gebetet haben und die sind gesund geworden. Ganz viele Fälle, auch die gut bestätigt. Irgendwann hat er gemerkt, dass sie nicht alleine für Kranke beten sollten, sondern mit anderen zusammen. Und dann hat er angefangen, Teams zusammenzustellen. Das heißt, Menschen, die in ihrem Leben als Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen, Soziologen gearbeitet haben, aber glaubten, dass Gott durch Gebet etwas bewirkt, die haben sich zusammengesessen. Und das hatte mit einer Erfahrung zu tun, die ihn wach gemacht hatte. Da war ein Mensch, der kurz vor seinem Tod das Wunder erlebt hat, dass er eben nicht gestorben ist, also keine Totenauferweckung, sondern er bekam noch 2-3 Jahre Leben geschenkt. Diese 2-3 Jahre waren weder für ihn noch für alle Menschen, die mit ihm zusammen waren, ein Segen. So, und sie sind ein bisschen erschreckt darunter, weil sie gemerkt haben, wir müssen eher Gott fragen. Wir können durch das Gebet viel bewirken, aber wir müssen Gott fragen, ob das wirklich angesagt ist. Und deswegen war das erste Gebet, bevor sie gefragt haben, heile diesen Menschen, Gott, was willst du eigentlich? Und dann haben sie natürlich auch mit den Menschen gebetet, die wollten immer gesund werden, aber dadurch haben sie genauer hingeschaut und eben auch vieles bewirkt. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das Leben ist ein Geschenk und das sollen wir schützen. Wir sollen dafür kämpfen, dass Menschen leben, dass sie eine gute Behandlung bekommen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man loslassen muss. Wenn wir beten, Herr, mach es gut mit diesen Menschen, dann bedeutet das für mich, dass das Gebet 2 Richtungen hat. Die erste ist immer, Gott, du kannst diesen Menschen heilen, wenn du willst. Die zweite Richtung ist, wenn es besser ist für diesen Menschen, wenn es dein Wille ist, dann mach es mit seinem Ende gut. Bewahre ihn vor langem Leiden. Manchmal ist nämlich ein gnädiger Tod ein besseres Geschenk, als noch ein, zwei Jahre zu leben, mehr recht als schlecht. Ich habe meinen Umgang mit dem Thema in der Vergangenheit überprüft, weil bisher, wenn ich irgendwo hingerufen wurde, weil jemand gestorben war, war nicht mein erster Gedanke, oh, jetzt noch eine Totenauferweckung. Und ich fragte mich, ist das mein Unglaube, der mich dazu führt, es gar nicht erst zu erwarten, so selbstverständlich wie Petrus und die anderen. Ich habe mich also gefragt, was ist passiert? Wenn ich zu einem Sterbefall gerufen war, dann war es so, jetzt nicht hier oben im Norden ist das nicht so, aber im Süden, dann fand eine Aussegnung statt. Das heißt, der Tote lag da noch und der Pastor wurde extra gerufen, auch der Freikirchliche, nicht im Sinne der letzten Ölung, sondern im Sinne einer Aussegnung dafür zu beten. Und wie gesagt, mir kam nie der Gedanke, der Leiche zu gebieten, aufzustehen. Aber der Gedanke, der immer da war, und da merke ich, dass das der wesentliche Gedanke war, wenn ich hier einen Menschen gesehen habe, der mit Gott gestorben ist, dann war der erste Gedanke, er hat es geschafft. Er ist bei Gott, er ist im Frieden. Natürlich hätte ich dem noch jede Menge Lebensjahre gewünscht, aber dieser Mensch ist bei Gott, er ist angekommen. Wer an Jesus Christus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn ein junger Mensch stirbt, dann sind alle Betroffenen schockiert und sprachlos. Dann wünscht man sich manchmal diese Auferweckung. Aber auch da gilt es, Gott hat seine Dinge im Blick, er hat diesen Menschen im Blick. Auch wenn wir es nicht verstehen und es uns ganz schwer fällt, das geschehen zu lassen. Bei Menschen, wo ich nicht weiß, wie sie gelebt haben, ob Gott ihnen wichtig war, ob sie die Entscheidung für Gott getroffen haben, habe ich gelernt, loszulassen. Wenn ich ihrem Leichnam begegne, ist auch der erste Gedanke, Gott, segne diesen Toten, führe ihn in die Ewigkeit hinein und werde diesem Menschen gerecht. Sind wir, wenn wir so glauben, hinter dem Glauben des Neuen Testamentes zurückgegangen? Weil Jesus sagt doch, ihr werdet gleiche und größere Dinge tun wie ich. Ich glaube, das ist das Entscheidende, das ewige Leben im Blick zu haben für sich und für andere. Ich vertraue auf die Kraft des Kreuzes, ich vertraue auf die Kraft der Auferstehung, ich vertraue auf die Botschaft, die hinter all diesen toten Auferweckungen steht, dass Gott kann. Er ist viel stärker und er tut dankenswerterweise heute noch Wunder. Aber das viel größere Wunder ist, dass wenn ich sterbe, wenn wir sterben, dass wir bei Jesus sind und ewig leben. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn das in unser Bewusstsein gedrungen und gesickert ist, wenn das da Bestand hat, dann haben wir das Wichtigste verstanden von Ostern her, was prägt und prägen soll. Amen. Ich lade ein.